BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute ist schon wieder der 9. Dezember, Mai, wie die Zeit rennt. Und wir steuern langsam auf die längste Nacht des Jahres zu. Und obwohl diese Tage so dunkel und so lang sind, ist draußen in der Natur schon Leben. Die Knospen, die bereiten sich vor. Und das weiß unser heutiger Studiogast ganz genau, der Sepp Wildanger. Der ist aus dem Lechtal heute wieder mal zu uns gekommen. Wir freuen uns. Und er betreibt im Lechtal die Lech-Med-Kräuterschule. Und da kennt er sich natürlich auch mit der Gemmotherapie gut aus. Gemmo, das hat mit Knospe zu tun, oder? Das leitet sich von Knospe ab, das Wort, gell?
Gemma heißt auf Lateinisch Knospe, aber man sagt nicht Gemma, sondern Gemmotherapie, weil es vielleicht leichter auszusprechen ist.
Und was das ist, was sich dahinter verbirgt, was man da für Knospen hat und wofür oder wogegen die helfen und eingesetzt werden, das ist unser heutiges Thema. Wie schaut es im Lechtal aus? Hat es ein wenig herzuckert? Habt ihr ein bisschen Schnee jetzt die
Bettina,
Tage
wir haben schon einen herrlichen Schnee im Lechtal. Es hat wirklich schon schön heruntergezuckert. Und ich war vor ein paar Tagen noch auch schon in Bayern. Ich brauche mit den Ski in Lechleiten nur ein paar Meter hinaufgehen, eine halbe Stunde vielleicht hinaufgehen. Dann bin ich schon mit einem Bein durch die Grenzpfosten da oben Bayern, bin ich schon wieder in Bayern. Dann schaue ich so ein bisschen nach Bayern hinüber. Wir haben schon einen schönen Schnee.
Und bei uns war es grün, gell?
Ja, wir haben schon einen schönen Schnee und es ist wirklich fein. Es ist wirklich weihnachtlich. Wir haben kürzlich einen Steger Advent gefeiert. Wirklich gemütlich, war wirklich schön.
Ach schön, da seid ihr zu beneiden. Also unser Thema heute, die Gemmotherapie. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, und ich hoffe, das haben wir, dann reden wir auch noch über Weihnachten im Lechtal. Heute zu Gast Sepp Wildanger aus dem Lechtal. Freuen wir uns, dass er mal wieder den Weg zu uns gefunden hat. Wir sprechen immer mal wieder über ganz spezielle Themen, die mit Kräutern und mit Pflanzen zu tun haben. Heute haben wir uns die Gemmotherapie eben vorgenommen. Von den Knospen, die jetzt ja schon quasi angesetzt sind an den Bäumen. Aber wir wollen dich noch mal ein bisschen vorstellen für Leute, die sagen, ja, ich habe ihn jetzt gerade noch nie gehört bei euch. Was macht denn der Mann? Der Mann war eigentlich mal Lehrer, gell?
Ich war mal Lehrer, ja. Eigentlich leidenschaftlicher Lehrer. Und ich weiß, wenn ich wieder auf die Welt komme, ich werde wieder Lehrer. Das weiß ich hundertprozentig, weil es wirklich eine ganz interessante, abwechslungsreiche, erfüllende Tätigkeit ist.
Den Menschen Wissen weitergeben.
Ja.
Das war immer deins. Und das machst du ja jetzt auch in deiner Lech-Med-Kräuterschule.
Das eigentlich. Glück habe ich, dass ich jetzt noch in der Pension immer noch Schüler habe. Zwar sind es jetzt vorwiegend erwachsene Schüler, die ich habe, aber die sitzen sowieso immer brav und ruhig da und horchen zu. Es ist ja ganz was Angenehmes. Sie sind wirklich interessiert und es ist einfach an der Zeit. Leute interessieren sich für Heilpflanzenkunde, für Kräuter, für eben auch für Gemmotherapie. Jetzt ganz besonders für die Gemmotherapie. Und das ist was Wunderschönes, auch unterrichten zu können, die Leute ein bisschen etwas beibringen zu können. Das ist schön.
Und woher kam dieser Impetus zu sagen, ich kenne mich da gut aus, ich habe mich all die Jahrzehnte immer zu dem Thema weitergebildet, auch, Mensch, das könnte ich doch an andere auch vermitteln. Was war da damals so ein bisschen der auslösende Impuls?
Der auslösende Impuls ist vielleicht, dass man ein naturalistisches Auge hat. Das kriegt man wahrscheinlich von zu Hause mit. Ich glaube, das haben fast alle, nur wird dieses Auge vielleicht nicht hingelenkt. Aber wenn man hingelenkt wird, von den Eltern hingelenkt wird.
Das ist ganz genau so, das kann ich da bestätigen. Zum Beispiel sind wir bei mir, daheim ist mir immer in Pilz gegangen, von jeher. Böhmerwald-Familie, klar, in Pilz. Ich habe die Pilz gesehen. Mein Mann, der das nicht kennt aus seinem Elternhaus, der läuft vorbei. Und er hat gesagt, ja, da ist doch ein Steinpilz, siehst du den?
Genau so
und
er
hat gesagt, wo? Das stimmt.
Genau so ist es. Oder das ist beim Wild dasselbe, bei Jäger und so weiter. Die sehen sofort ein Reh, irgendeinen Hirschen sehen, und der andere sieht das nicht, weil er das Auge nicht dafür hat. Haben täten wir alle das Auge. Das habe ich bei den Kindern in der Schule immer erlebt. Man muss ihnen nur hinlenken, das Auge hinlenken, ihnen was zeigen. Es hat bei mir kaum eine Unterrichtsstunde gegeben, wo ich nicht etwas mitgebracht habe. Wenn ich etwas gefunden habe, wenn es nur einmal ein toter Vogel, aktuell eine Schlange, ein Kreuz oder mal eine Blindschleiche mitnehmen, das hat die Schüler einfach begeistert. Und wenn man Eltern hat, die einem vielleicht ein bisschen hinzeigen, nur hinzeigen, nicht belehrend, sondern hinzeigen. Und wenn man das Glück hat, Lehrer zu haben, wie ich gehabt habe, ich habe viele Lehrer und weiß Gott auch welche Lehrer gehabt, bei denen ich wirklich, das kennen wir alle, oder? Das
ja, kennen wir einfach alle, klar.
Gibt es auch heute noch. Aber ich habe wirklich gute Lehrer gehabt in Biologielehre. Das war ganz. Und habe dann auf der Akademie, wie ich dann Biologie, das Fach Biologie gemacht habe, habe ich ganz hervorragende Biologieprofessoren gehabt. Also der Professor Moser, der lebt jetzt nicht mehr, wie der uns den Gletscherhahnenfuß gezeigt hat, wie der da gekniet ist und uns das erklärt hat, das hat mich persönlich tief berührt einfach, dass es Leute gibt, die so einen Bezug zu diesem und so respektvoll als Universitätsprofessor,
das ist ein wichtiges Wort in dem Zusammenhang,
respektvoll vor dieser Pflanze gekniet sind und uns gezeigt haben, in welchen Bedingtheiten die Pflanze lebt, in der Kampfzone, wirklich in einer Zone, wo es fast ein Überleben nicht möglich ist, das einem beizubringen, da kriegt man, wie manche, wenn sie ein Musikstück hören, eine Gänsehaut, da kriege ich eine Gänsehaut.
Gut, und dann hat die Familie gesagt, das stellen wir eigentlich jetzt auf eigene Füße. Unser Kräuterwissen, unsere Kräuterpädagogik, unsere Elixiere, Tinkturen, was wir alles machen aus den Kräutern, das machen wir jetzt beruflich.
Ja, ich habe das dann in der Schule eigentlich erfolgreich, ich habe gesehen, dass es im Unterricht etwas ganz Erfolgreiches ist, dass die Schüler auch Interesse haben, dass man gut Botanik beibringen kann. Wenn man sonst nur Botanik, Korbblütler, Strahlenblütler und all die
ist
Dinge, diese Systematik,
manchmal,
das sind die Unterstreicher
so
und Abprüfer und Tester, das ist sowas, da kann man eine Fachtherapie kaputt machen, dass man ein ganzes Leben lang eigentlich geschädigt ist, sage ich. Obwohl es im Innersten in der Natur drinnen stecken würde. Das ist etwas ganz, ganz wenig, wenn man ein bisschen Begeisterung weitergeben kann. Und dann hat es in der Schule eigentlich gut funktioniert und den hat den Eltern natürlich auch gefallen, dass die Schüler plötzlich ein paar Salben machen können, dass sie die Pflanzen kennen, dass sie die heimischen Sträucher und Bäume kennen. Da haben wir dann eine große Prüfung gemacht und Anführungszeichen mit dem Förster. Und das lernen ja Kinder sehr, sehr schnell, ist das eine Föhre, eine Fichte, eine Lehre. Und das plötzlich zu kennen, das hat auch den Eltern, auch den Leuten gut gefallen. Dann haben wir gedacht, was die Heilpflanzen anlangt, das war auch ein ganz ein wichtiges Kapitel in der Schule, das könnte man doch auch ein bisschen, nicht professionell, aber professionell, man hat dann die Phytotherapie-Ausbildung gemacht, um mit ein bisschen tiefer hineinzuknien in diese Materie und habe dann vor 24 Jahren die Heilpflanzenschule gegründet.
Das ist ja mittlerweile bekannt.
Ist bekannt,
in der gesamten Region.
Es kommen viele Leute.
Und ihr macht, ihr gebt, also wie gesagt, euer Kräuterwissen da weiter. Also es geht vor allem darum, dass man sagt, was haben wir, was kannst du auffinden, was kannst du auch damit machen?
Es sind eigentlich die wichtigsten Punkte, dass man sagt, du lernst einmal zuerst die 21 wichtigsten Heilpflanzen kennen. Das einmal 21, das ist ja so eine mystische Zahl, ein bisschen
immer
21, aber
21
es gibt
natürlich
21 Heilpflanzen, wo ich sage, wenn ich die kenne, ja, dann bin ich eh schon Experte. Also wenn ich die kenne, bin ich ja schon Experte, weil aus diesen 21 kann ich fast alles machen. Für alle Organe, für alles, was wir an Wehwehchen haben, kann ich mir eine Hausapotheke machen. Das ist so das Grundseminar, wo die Leute mal hineinschmücken und sagen, aha, das ist jetzt der Meisterwurz, das ist die Blutwurz, ich muss sie mal in den Händen gehalten haben, ich muss sie mal dran gerochen haben, ich muss sie kennen und wenn ich sie einmal gesehen habe, dann merke ich mir das auch. Dann gehen die Leute nach Hause und sind eigentlich haben ein gutes Feuer in sich und sind dann mit dem Gehen schon ein bisschen beim Schauen, ist das jetzt die vier gelben Blütenblätter, ist das jetzt die Blutblätter, jawohl, und dann graben sie mal eine aus, jawohl, und dann kommt das Erfolgserlebnis. Und heute kann man ja mit der Technik, mit dem Handy kann man ja Pflanzen fotografieren, da kann man ungeheuer gut bestimmen. Und wenn ich mal ein bisschen eine Ahnung davon habe, dann reicht es sehr, sehr, sehr schnell. Ein zweites Seminar bietet, sind alles Eintagesseminare, bietet dann an, wo die Leute das Apothekenseminar machen, wo sie dann mit diesen Pflanzen, die wir kennengelernt haben, machen wir alle die Tinkturen und alle diese Sachen, die man dann machen kann, dass man zu Hause eine Apotheke hat für das ganze Jahr. Die nehmen sie dann alles mit nach Hause und ein drittes Seminar mache ich noch dazu, das ist dann das Salbenseminar. Das braucht ein eigenes Seminar, weil da gibt es auch viel zu tun und da muss man viel arbeiten und wenig Theorie, aber viel, viel Praxis, dass die Leute dann wissen, wie kann ich mir selber eine gute Salbe machen. Mhm. Und im Februar dann schon das Gemmo. Therapeutenseminar. Also
kommen,
das ist das erste Seminar,
sprechen,
das wir jetzt eigentlich dann machen.
Warum ist das Interesse auf einmal so groß geworden? Man hat's ja, also als ich jung war, da haben diese Themen keine Rolle gespielt, sage ich mal. Man war relativ auch industriegläubig eine gewisse Zeit lang. Es ist alles quasi besser geworden. Dann das Hemd aus Kunstfaser war besser als das Baumwollhemd so ungefähr. Hat man vielleicht nicht so lang bügeln müssen. Da war ja eine ganz andere Stoßrichtung. Und irgendwann, wann war das? 80er? Hat man gesagt, das geht in die falsche Richtung eigentlich. Wir müssen uns wieder rückbesinnen.
Ja, ich würde so sagen, in den 80er Jahren hat es dann angefangen, die Leute sind ein bisschen gesundheitsbewusster auch geworden. Und ich glaube einfach, dadurch, dass man schon so viel künstliche Sachen gehabt hat oder auch schon gesehen hat, wie du vorhin auch gesagt hast, alles Alte war nichts mehr und plötzlich hat man gesehen, dass das Alte, das Ursprüngliche, das eigentlich auch einen ganz großen Wert hat, dass der Bauernofen, der Kachelofen in der Stube drinnen eigentlich die wohligere Wärme auf dem Rücken hat, als wie die beste Heizung, die da irgendwo verkleidet unten drinnen ist. Aber es war halt eben diese Zeit da. Oder? Und In dieser Zeit ist das Interesse eigentlich immer größer geworden. Und ich sehe das jetzt ganz, ganz deutlich, dass die Leute kommen, sie wollen einfach ein bisschen einen Ersatz haben für diese Medizin, die sie sonst vielleicht so belanglos und selbstverständlich sich verschreiben lassen, einfach einnehmen. Sie möchten selbst ein bisschen die Gesundheit in die Hand nehmen. Sich nicht immer behandeln lassen, sondern selbst in die Hand nehmen. Was kann ich selbst tun? Was kann ich tun für mich, ohne dass ich gleich... Wir brauchen natürlich die Medizinen, wir brauchen den Arzt. Ich bin froh, dass wir einen Arzt haben. Ohne den, beruhigt mich auch, dass ich weiß... Wir brauchen den Arzt. Aber es gibt ja Möglichkeiten, gewisse Dinge, gewisse Arten von Krankheiten und gewisse Sachen von Problemchen, die ich selbst ganz locker leicht behandeln kann. Und etwas du dabei.
Mhm. Und du sagst immer, die Frage, die du stellst, ist, warum willst du denn gesund sein? Ganz eine wichtige Frage.
Das sage ich immer zu den Leuten. Wenn sie zu mir ein Seminar kommen, dann sind sie manchmal wirklich erstaunt. Ich frage sie, ich weiß, ihr seid jetzt zu mir gekommen, es geht euch um die Gesundheit. Ist ja klar, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, Gesundheit ist die Hauptsache. Dann sage ich, ist das wirklich so? Ist Gesundheit das Wichtigste im Leben? Dann sagen sie natürlich selbstverständlich, zum Geburtstag, alles Gute, gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Gutes neues Jahr, gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Dann sage ich, jein. Dann sind sie manchmal wirklich erstaunt. Dann sage ich, Gesundheit ist per se alleine für sich gedacht kein Glücksfaktor. Dann sind sie eher erstaunt und sagen, ja, aber das ist doch wirklich... Dann sage ich, nein, Gesundheit ist eine wichtige Sache, das ist keine Frage. Aber ich kenne so viele Leute, die nicht gesund sind und auch nicht mehr gesund werden, denn es ist nicht gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Das stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht, leider.
Und es ist auch nicht Gesundheit das Wichtigste im Leben. Man sagt so einen Spruch, Gesundheit ist nicht das Wichtigste, aber eine Gesundheit ist alles nichts wert, so sagt man. Das stimmt auch nicht. Ich kenne Leute, die sitzen im Rollstuhl, die haben bei Gott Bedingtheiten. Ich sage jetzt nicht, dass es krank, aber es sind Bedingtheiten. Ich sitze im Rollstuhl und stehe mit beiden Beinen besser im Boden als mancher, der laufen kann, gehen kann, der sich bewegen kann, der eigentlich frei von solchen Bedingtheiten ist. Und ich kenne alte Leute, gebrechliche Leute, die bei Gott krank sind und trotzdem noch sehr viel von diesem Leben haben. Ich frage mich, wozu möchtet ihr gesund sein? Das ist die wesentlichste Frage. Nicht immer, wie bleibe ich gesund? Ja, schauen, ich muss gesund und krank, pass auf. Sondern ich sage, wozu möchte ich gesund sein? Ich möchte gesund sein, um diese Werte des Lebens leben zu können. Ich möchte Erlebniswerte haben. Ich möchte Naturerlebniswerte haben. Ich möchte eine Beziehung mit meiner Frau haben. Ich möchte eine Familie haben. Das sind diese Erlebniswerte, die einfach so notwendig sind und die möchte ich leben können. Die kann ich aber vielleicht auch noch mit einer Bedingtheit. Ich kann auch noch, wenn ich krank bin oder wenn ich etwas habe, sollte es mir möglich sein, trotzdem noch dieses Leben zu leben. Es wird mir nicht immer gelingen, gesund zu sein. Und diesen Gedanken auch zu finden, dankbar zu sein, dass ich diese Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe, leben kann. Wozu möchte ich noch? Ich möchte gesund sein, um kreativ sein zu können. Das ist so ein wesentlicher Wert, dass ich etwas tun kann, was für mich ist, was ist meines. Wir sind so verdammt vertaktet von dieser Zeit, wie eine Lochkarte, die durchgeschoben wird. Und wir funktionieren eigentlich ganz gut wie die Lochkarte. Immer wieder, wenn das Eisen greift, geben wir diesen Ton ab, jenen Ton ab. Und sind viel zu wenig wir selbst. Was ist meines? Wie viele müssen Leute eine Arbeit machen, das nicht ihres ist, oder? Das kann sein. Trotzdem müssen sie in ihrer Freizeit und
versuchen,
zu Hause
auszugleichen,
etwas tun können,
ja.
Was ihres ist. Und das Dritte noch, also dazu möchte ich leben, dass gesund sein, dass ich das Gefühl haben kann, ich kann dankbar sein. Ich spüre, was ich habe. Nicht, was ich nicht habe, sondern ich spüre, was ich habe. Und Bettina, schau da, wir haben doch eigentlich, wenn wir wirklich ehrlich sind, wirklich viel und manchmal so viel und trotzdem ist eine so große Unzufriedenheit spüre ich, dass man oft sagt, ja, was fehlt uns denn? Es fehlt uns diese Werterlebnisse, dieses Empfinden für diese Werte, für diese Erlebniswerte, diese kreativen Werte, wenn wir die zwei und diese Dankbarkeit spüren, dann können wir alle Krisen, die wir gesundheitlich haben, dann können wir gesund bleiben, gesund werden und Krankheiten auch ertragen. Und das ist das Wesentliche. Man muss Krankheiten auch ertragen.
Ein bisschen ein philosophischer Ansatz. Wie reagieren die Menschen dann in deinem Seminar, wenn du das so schilderst, wie du es uns gerade geschildert hast? Schauen die sich dann an, sagen sie, ja, da hat er eigentlich recht.
Das Gefühl habe ich, am Anfang denken sie, bin ich vielleicht im Falschen, ich bin jetzt doch gekommen, um Heilpflanzen, das lernen sie natürlich alles. Ja. Aber dieser Gedanke ist bei der Phytotherapie ungemein notwendig. Darum habe ich auch die Ausbildung zur Logotherapie gemacht, weil es einfach, diese Dinge gehören einfach zusammen. Gesundheit und Krankheit, das ist eine Polarität, die im Leben Gott
natürlich
gegeben, ich sage
hell,
einfach,
dunkel, das gibt Tag,
es.
Nacht,
genau,
Lachen,
das ist das. Das
Lachen,
ist, Trauer, müssen wir
das
leben.
Ist, und wir, können, wir sind dual, immer.
Und ja, wir können noch ja so für Frieden, um Frieden bemüht sein, es wird immer das Krieg geben, so traurig das ist, aber das ist in dieser Welt da. Dieses Böse ist einfach in unserer Welt da, so wie das Gute auch da ist. Ohne dem gibt es das nicht. Es gibt keinen braven Schüler, wenn es nicht einen gibt, der halt ein bisschen sich weniger da um diese Dinge kümmert und schert. Das ist einfach notwendig, sonst gibt es das alles nicht. Und das müssen wir uns bewusst sein. Gesundheit ist ein Geschenk, das wir haben, aber wir müssen spüren, dass wir auch gesund sind und vor allem, wozu bin ich? Nütze ich das auch, was ich kann? Mhm. Es gibt Leute, wie gesagt, die stehen mit besseren Beinen am Boden als wie am Rollstuhl. Einer im Rollstuhl als wie einer, der gehen kann. Und wenn man diese drei Sachen ein bisschen beachtet, das sind diese Wertigkeiten, diese Erlebniswerte, diese Schaffenswerte und diese Dankbarkeit, kann man alle Krisen in dieser Welt, die man hat, kann man bewältigen.
Der Sepp Wildanger von der Lechmed Heilpflanzenschule ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über Gemotherapie. Wir haben es schon zu Beginn der Sendung gesagt, jetzt wo diese dunklen Tage sind, die dunkelsten im Jahr, kann man trotzdem das Wissen genießen, dass draußen in der Natur schon jede Menge los ist. Was passiert denn da gerade?
Es ist jetzt, ich kann dir sagen, eine ganz hochinteressante Zeit. Mir hat das derartig fasziniert, diese Gemotherapie. Ich beschäftige mich jetzt ungefähr seit 12, 13 Jahren intensiv damit. Das hat es früher bei meiner Ausbildung, ursprünglich hat man noch nichts von Gemotherapie eigentlich gewusst oder das hat man dazu mal noch nicht gelehrt und auch nicht gesprochen. Aber es ist wirklich ganz, ganz interessant. Und weil du sagst, jetzt um diese Zeit, jetzt haben wir Anfang Dezember, ja. Stell dir mal vor, mit Ihnen, da kriege ich auch noch fast Gänsehaut, wie ich das so erfahren habe. Diese, wenn ich zum Beispiel die Erle oder die Haselnuss hernehme, die Erle oder die Haselnuss, die bilden ja ihre Kätzchen, die Knospen, es wird alles im Herbst schon fix und fertig gemacht. Das muss ja für das nächste Jahr muss das ja fertig sein. Das muss ja im Frühling zeitgerecht dann da sein, wenn die Witterung passt. Aber ich habe immer gehört, es gibt Rechenbäume, wie wir sie in der Volksschule gehabt haben, man hat ja so Bäume, Zahlen hineingeschrieben, so hat man Rechenbaum genannt. Aber dass es rechnende Bäume gibt, das habe ich lange, lange nicht
rechnende
gewusst.
Rechnende Bäume
gibt. Wenn man sich das vorstellt, im Institut für Pollenflug, die diese ganzen Vorhersagen machen, weil ja die Leute, die Allergiker, die sind mit den Pollen, die Leute, die allergisch sind, die großen Schwierigkeiten, versucht man das Ganze ein bisschen vorauszusagen, wann ist denn dieser Pollenflug? Wann brechen denn die Pollen auf? Denn die Pollen auch von diesen Kätzchen sind ja auch in der Gemotherapie als ganz, ganz notwendiges Grundmaterial dabei. Das erkläre ich dir dann gleich. Mhm. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, die haben in diesem Institut in Kärnten drunten, beobachten Sie das jetzt schon seit 1980, jetzt haben wir 2024, haben sie diese Messreihen immer gemacht und haben immer versucht, den Leuten gemeinsam mit der Universität Graz in der Steiermark, haben sie versucht herauszufinden, wann können wir denn die Leute am ehesten warnen davor, wenn dieser Pollenflug dann ist. Und dann ist man jetzt draufgekommen, das fasziniert mich derartig, dass zum Beispiel die Erle am 1. Dezember zu rechnen beginnt. Die Erle zählt ab 1. Dezember die Temperatur gerade zusammen, bis sie auf 290 kommt. Bei 170, 80 fängt sie schon ein kleines bisschen zu stäuben, aber bei 290 kommt der volle Pollenflug. Nur ist die Frage der Temperatur. Also beginnen tut sie, was ja wirklich interessant ist, warum am 1. Dezember.
Tagestemperaturen.
Das Tagestemperaturen.
Also heute habe ich 2 Grad, morgen sind es 5, dann sind es minus 1.
Zählt sie zusammen und bei 290 kommt der große Pollenflug. Es muss auch in diesen Knospen drinnen, in diesen Kätzchen drin, müssen auch Augen bzw. Lichtsensoren stecken. Das hat ja mit der Licht etwas zu tun. Das geht ja dunkel herunter. Momentan wird sie immer dunkler, die dunkelste Zeit herunter. Und bis 1. Dezember, eigentlich der astronomische Winterbeginn. Am 1. Dezember beginnen sie Temperaturen, die gerade zusammen zu zählen, bis sie 290 Grad. Und bei 290 kommt der ganze Pollenflug.
Immer,
das kann man jetzt nachbeweisen.
Verrückt. Das ist wissenschaftlich untermauert.
Das ist wissenschaftlich untermauert. Ja, man kann immer sagen, man kann am 1. Dezember anfangen zählen und wenn man diese gerade beieinander hat, jetzt kommt es davon, wie warm ist der Jänner, wie warm,
klar,
das kommt davon und umso schneller geht. Aber das kann man jetzt voraussagen, dass man sagt, jetzt kommt die stärkste Pollenflug. Wir haben natürlich auch Pollenflug von anderen Ländern. Es kommt Kroatien, sagt man nach Österreich, nach Kärnten, da, ja. Da kommen natürlich von anderen. Aber im regionalen Bereich, da kann man sagen, wenn diese gerade zusammengezählt
dann
worden
geht's
sind,
los. Dann geht's los. Und das ist auch so.
Und das ist auch so. Und
also das stimmt die Vorhersage dann war.
Ja, das finde ich ganz. Und das ist eben diese, und wenn man das den Leuten dann auch erklärt, ja. Oder auch den Schülern erklärt, ja, die kriegen doch eine ungeheure, ich kriege da eine innerliche Freude dazu. Das hab ich nie gewusst, dass es Zählende, wie sie das berechnen, ist andere Frage, wo diese Zellen drinnen sind, die das spüren.
Es
ist in unserem Kopf, kann man sagen, verrückt, sie zählen gerade zusammen. Die Birke beginnt im 1. März einzuzählen. Das kann warm sein, solange es will, den Jänner und den Februar, das spielt keine Rolle. Ab 1. März fängt die Birke an zu zählen und wenn sie dann 390 Grad beieinander, dann fängt die an. 440.
Also das heißt, wir sehen gar nichts, aber da draußen... Da tobt der Bär.
Da geht es wirklich, da geht es noch rund. Und ich gehe natürlich jetzt schon gleich mal nach Weihnachten hinaus. Ja. Das ist bei uns, wir sind momentan die Brennzeit. Wir brennen momentan die ganzen Heilschnäpse. Mhm. Der ganze Alkohol wird momentan gebrannt. Und wir haben immer so ein rhythmisches Jahr. Und dann beginnt es schon im Jänner, Februar, die Gemmozeit, wo ich dann schon mit dem Rucksack hinausgehe und überall diese Knospen und diese Kätzchen sammle und die dann zu gemmotherapeutischen Produkten verarbeitet werden. Aber es beginnt im Jänner jetzt dann schon, wenn man sich das vorstellt, wo draußen Schnee ist und man glaubt, die Natur schläft und trotzdem beginnen die schon zu zählen.
Ja, warum sind diese Knospen so wertvoll? Was macht die so wertvoll für die Pflanzentherapie und Pflanzenmedizin?
Ich verstehe das auch, oder? In diesen Knospen drinnen, wenn jetzt zum Beispiel eine Apfelblüte Knospe hernehmen, die kennt man ja gut, diese Knospen, wo die eine Blüte abgeben. In diesen Apfelblüten steckt ja eigentlich die ganze Genetik des Apfelbaumes drinnen. Das steckt ja eigentlich alles drinnen. Und diese
Der ganze
Baum in kleinster Form steckt ja schon fix und fertig drinnen. Und in der Natur geht es natürlich immer darum, alle diese Dinge, die Lebenserhalt, die arterhaltend sind. In der Natur geht es weniger um das einzelne Individuum, sondern es geht immer mehr um die arterhaltend. Der Apfelbaum oder der Haselnussstrauch, der muss erhalten bleiben um alles. Und dann natürlich steckt die Zukunft steckt viel in diesen Knospen drinnen. Da wird das Leben eigentlich weitergegeben. Und die sind mit ungeheuren Schutzstoffen umhüllt. Viel Propolis ist da drumher, ist auch die Bienen dann im Frühling auch noch sammeln. Und dieses Propolis ist da dabei. Viele Schutzstoffe, damit keine Bakterien, keine Pilze, keine Krankheitserreger hineinkommen, sind einmal schon allein in der Hülle draußen ungeheure Stoffe, die unter Umständen auch für uns Menschen positive Wirkung, was die Gesundheit anlangt hat. In diesen Schutzstoffen und innen drinnen sind die Embryonalanlagen, da sind Auxine drinnen, Wuchsstoffe drinnen, da sind Zellteilungsförderer drinnen, da sind Stoffe drinnen, die auch die menschlichen Körperzellen ungeheuer positiv beeinflussen können, vor Krankheiten schützen können, die Zellen aktivieren können und diese Selbstheilungskräfte auch, vor allem auch das Immunsystem aktivieren können, indem diese Makrophagen, die großen Fresszellen, die ganz notwendig sind im Immunsystem drinnen, und wenn die mit zunehmendem Alter immer sich weniger teilen oder nicht so oft teilen, als es im jugendlichen Alter vielleicht vorhanden ist, da können diese Stoffe, diese Selbstheilungskräfte ungeheuer aktivieren. Und darum sind diese Inhaltsstoffe von diesen chemotherapeutischen Präparaten wahnsinnig vielfältig und vor allem ein riesengroßes Spektrum ist
absolut
da vorhanden.
Aber es klingt eigentlich alles sehr einleuchtend. Also wenn man drüber nachdenkt, dann sagt man so muss ja so sein, das muss ja die geballte Kraft sein.
Die pure geballte Kraft. Ja. Und das fasziniert mich so, dass man es eigentlich relativ spät entdeckt hat. Gewusst hat man immer schon, Goethe hat schon über die Metamorphose der Pflanzen und der Tiere. Ist natürlich ein Wunder, wenn man das anschaut, aus einem kleinen Samen heraus wächst eine Pflanze und wird ein großer Baum und Früchte drauf. Genauso wie beim Schmetterling aus den Eiern, die Raupen, die Puppen und dann der schöne Falter. Diese Metamorphose, diese Verwandlung. Und dieser Henri Pohler, Belgier, war das, der hat dann aufgrund von dieser Metamorphose von Goethe sich da sehr, sehr interessiert und hat dann sich da ein bisschen hineingekniet in die Sachen und der hat eigentlich das Ganze dann gelehrt und entwickelt und heutzutage, da ist es in der Phytotherapie ein ganz, ganz großes Kapitel.
Also es wird auch nicht mehr darüber diskutiert, nein, weil das weiß man, das ist wissenschaftlich einfach so bestätigt.
Es ist einfach, aber gewisse Dinge sind einfach bestätigt und darin liegt eine ganz, ganz große Chance selbst. Und bei denen, ich sage, wenn man selbst etwas tut, wenn man jetzt selbst diese Knospen, ich lehre den Leuten das auch dann, wie schauen denn die Knospen aus? Aber man braucht nicht gar so viele, weil das Spektrum der Knospen ist relativ groß. Gell? Da haben wir beim einzelnen Knospen schon sowohl was Atmung, was Lunge, was Bronchien da ist, was bestimmte Sachen antirheumatisch sind. Da kann man auch kombinieren, da kann man sich eine ganz gute Apotheke herstellen.
Gehen wir erstmal der Reihe nach vor. Also die Knospen werden gesammelt.
Jawohl.
Wann?
Ab Jänner kann man sagen. Ab Jänner gehe ich hinaus und sammle im Jänner die Knospen. Da hole ich diese Knospen von verschiedenen Bäumen und verschiedenen Sträuchern. Wir haben zum Beispiel vom Ahorn, Eberesche, Apfelbaum. Ich konnte dir dann ein paar dann erklären, noch, was wir da drinnen haben.
Noch, ja.
Sammeln wir die. Und dann das Zweite ist, und das würde ich vielleicht auch jetzt noch sagen, das sind die Samen. Ja, natürlich, das sind den Samen drinnen. Ich habe da ein paar Samen mitgebracht, Bettina, schau her.
Ja.
Ich gebe dir das mal in die Hand. Zuhörer können das ja nicht sehen, aber jetzt
Meisterwurzlich mit Samen, jawohl.
Da habe ich 5 Gramm Samen drinnen. Das sind, wie viel steht drauf? 7500 Samen. Ich habe das in Einheiten gezählt.
7500, ja.
Schau mal, das sind jetzt 5 Gramm. Das sind 7500 Samen.
Ja, verrückt,
ich habe 150.000 Samen gesammelt. Ich habe sie natürlich nicht gezählt, sondern ich habe sie gewogen. Ich habe nur einen bestimmten Teil gezählt und habe sie dann abgewogen.
Und dann kann man rückschließen, wie viel hat man, klar.
Sein, ungefähr. Aber schauen wir jetzt, das sind Meisterwurzsamen.
Ja.
Meisterwurzsamen auf fast 2000 Meter Seehöhe. Wenn man sich das jetzt anschaut, aus diesen Samen kommt dann eine Pflanze, also 60, 70 Zentimeter hohe Pflanze heraus, aus diesen winzig kleinen Samen. Kälte, Eis, UV-Strahlung, Sonne, das darf denn alles nichts machen. Die müssen einen Schutzmantel haben, die liegen am Boden da, der Regen kommt drauf, der Schnee kommt drauf, das darf dem Samen nichts machen. Also muss schon ein Riesenschutzfaktor drauf sein. Und dann aus diesem Samen, den kann man auch verwenden, kann man sich aufs Gemüse ein bisschen draufstreuen, da hat das einen richtigen würzigen Geschmack. Aber diese Pflanzen haben natürlich ein ungeheures gesundheitliches Potenzial.
Ja. Müsste man eigentlich auch in der Kosmetik ausschöpfen können oder wird ausgeschöpft
ja,
schon?
Natürlich ja, auch, ja, natürlich ja, auch. Ein ungeheures Potenzial. Ja. Wenn man sich das so anschaut. Diese Samen haben natürlich ganz die gleiche Wirkung als wie diese Knospen von diesen Zweigen und von diesen Bäumen. Und auch da macht man gemotherapeutische Mazerate draus und Meisterwurz. Ich kenne keine Pflanze, die so vielfältig eingesetzt wird wie Meisterwurz. Darum heißt sie auch Meisterwurz.
Ja.
Ob heute der Master oder der Magister, ob das alles noch gleichwertig ist wie früher der Meister, der seines Faches wirklich ein Meister war, das weiß ich nicht.
Aha. Also du sammelst die, also habt ihr quasi jetzt nach Weihnachten gleich wieder jede Menge zu tun. Und was macht man dann mit dem, was man sich aus der Natur holt? Wird das eingelegt? Also wie wird es weiterverarbeitet?
Da macht man dann diese Gemomazerate. Das heißt, man nimmt
Mazerat
Alkohol.
Heißt immer Mazerat Alkohol,
ist mit Alkohol, also einen Auszug machen.
Ja,
einen
Auszug.
Man nimmt zum Beispiel, man kann sich das ganz einfach auch selber machen. Im Vergleich zu einer Tinktur ist immer Alkohol und Pflanze, Wurzel oder Blüte oder ein Blatt. Beim Gemomazerat nimmt man auch noch Glycerin.
Ah.
Glycerin ist ein Alkohol, aber kein Alkohol, mit dem man vielleicht betrunken wird. Das ist aber ein verwandter Alkohol. Ist eher ein bisschen dick, so sirupartig ist Glycerin. Und man sollte dann natürlich nur biologisch pflanzliches Glycerin nehmen. Es gibt auch tierisches Glycerin aus Abfallprodukten und Schweinehäuten und allem. Also ich glaube, das wäre mir alles nichts. Aber Glycerin hat nur ein bisschen die Möglichkeit, die genetische Struktur, diese Embryonalstruktur, ein bisschen besser aufzulösen als Alkohol alleine. Darum nimmt man zum Beispiel von so 100 Milliliter Fläschchen, nimmt man 30 Gramm Alkohol, 30 Gramm Glycerin, einen Teelöffel voll Knospen oder Samen, was man hat. Und das lässt man dann 3 Wochen lang, jeden Tag schüttelt man das Ganze, 3
einfach
Wochen
so
lang mazerieren. Und dann danach sieht man durch eine Sieb durch, seit man das Ganze ab und gibt noch Wasser, kristallklares Wasser dazu, um den Alkohol ein bisschen zu verdünnen, weil das ist ja sehr hochprozentiger Alkohol. Und dann hat man ungefähr so 100 Milliliter, so 100 Fläschchen mit 100 Milliliter.
Das heißt, es ist tatsächlich zu bewerkstelligen.
Das ist
jetzt gar keine große Hexenküche da nötig.
Und das gibt man dann in ein Sprühfläschchen hinein und das wird dann unter die Zunge gesprüht. Die Mundschleimhaut nimmt das sofort auf und dann hat man je nachdem, wenn man, ich erkläre dann ein paar einzelne, ganz interessante solche Gemma-Präparate, wo man sagt, ja, gibt es das, dass das überhaupt was helfen kann? Und das gibt man dann je nach Schwierigkeitsgrad oder je nach, dass man sagt, ich brauche ein bisschen mehr, so dreimal am Tag 3 4 Hübe unter die Zunge. Dass man und wichtig ist bei der Phytotherapie immer zur gleichen Zeit. Der Körper braucht Rhythmus.
Ja.
Das ist, der Arzt schreibt
also
immer
nicht
auch,
einmal um 7 und
nein,
einmal um 12.
Der Körper
sondern,
braucht Rhythmus. Und der Körper, das Immunsystem, es gibt nicht nur dieses körperliche Immunsystem, auch das geistige Immunsystem, das immer betont. Der Körper ist ein der weiß, der Körper spürt, was ich ihm gebe, was ich ihm tue, was der spürt das, macht er das zur gleichen Zeit. Er braucht einen Rhythmus. Wir haben zu wenig Rhythmus. Rhythmuslosigkeit ist die größte, die schwerste Form der Rhythmuslosigkeit ist die Depression. So hat Günter Funke gesagt. Wir brauchen viel mehr Rhythmus. Es sollte das Jahr auch einen Rhythmus haben, es sollte der Tag irgendwo einen Rhythmus haben, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht vertaktet sein. Dieses Rhythmische ist etwas Fließendes. Dieses Rhythmische, das muss man auch erleben können. Da sollte man nicht hineingeworfen werden in den Rhythmus, sondern Rhythmus muss man erleben können. Und der Körper spürt das genau. Wenn ich das jeden Tag zur gleichen Zeit mache, mich hinsetzen kann und das einnehmen kann, dann tue ich etwas bewusst für mich und das spürt der Körper. Es hat mit Gesundheit etwas zu tun. Sich nichts einzuwerfen, sondern etwas einzunehmen.
Großer Unterschied.
Das ist wesentlich.
Großer Unterschied. Der Sepp Wildanger aus dem Lechtal erklärt uns heute die Gemmotherapie. Und wir haben gerade gehört, was für Wunderwerke kleine Knospen sind, dass da ja die geballte Kraft der Pflanze drinsteckt, dass die sich ja schützen auch vor vielerlei Einflüssen, damit sie im Frühling wirklich aufbrechen können. Und alle diese guten Stoffe, das geballte Gute, was da drin ist, das können wir uns natürlich auch in der Phytomedizin, also in der Pflanzenmedizin, zunutze machen, indem man Mazerate, also Auszüge herstellt. Jetzt nehmen wir mal vielleicht, Sepp, eine Pflanze, die viele einfach auch daheim im Garten haben. Vielleicht steht da Apfelbaum. Die Knospen vom Apfelbaum, was bewirken die? Was könnten die Gutes tun?
Die Knospen vom Apfelbaum, wenn man da jetzt in den Garten hinausgeht und sich den Apfelbaum mal ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, dass am Apfelbaum Zweige da oben sind, wo es Knospen gibt, die solche Ringlein, die so eingeringelt hinter den Knospen sind, solche Ringe, das sind die Blütenknospen. Und dann gibt es ein paar Zweige, wo nur alleine Knospen so seitlich drauf sind, das sind die Blattknospen. Holen tue ich mir natürlich die Blütenknospen, weil ich weiß, da drinnen gibt es den nächsten Apfel ab, da sind die ganzen Erbanlagen vom Apfelbaum drin und dann holen wir diese Knospen, brich ich ein paar Zweige ab, da gibt es ja genügend auf dem Apfelbaum, ganz egal welcher Apfel das eigentlich ist, dann hole ich diese Knospen herein und machen wir dann aus diesen Knospen ein Knospenmazerat. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Teelöffel voll solche Knospen, die zerquetsche ich ein bisschen, mache ich ein bisschen kleiner und dann gebe ich Alkohol dazu, also ein Teelöffel voll Knospen, 30 Gramm, 30 Milliliter, 30 Gramm Alkohol, 30 Gramm Glycerin und das lasse ich dann 3 Wochen lang stehen. Schreibe das drauf, Apfelmazerat und schüttle das jeden Tag. Das ist etwas, das gehört noch zur Therapie dazu. Jeden Tag schütteln, irgendwo hinstellen, damit ich es ja sehe. Schüttle das jeden Tag nach 3 Wochen, sei das ab, gebe noch kristallklares Wasser dazu, ja nie destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser ist totes Wasser. Ich muss ein frisches Quellwasser, also gutes Wasser haben. Und dann habe ich dieses Mazerat eigentlich gemacht. Und dann habe ich ein Apfelbaummazerat, ein Gemmopräparat, das bei Hitzewallungen, speziell bei der Frau, ein ganz wesentliches Mazerat, Gemmomazerat für die Frau. Bei Hitzewallungen, bei hormonellen Störungen. Insgesamt regelt dieses Mazerat den Hormonhaushalt der Frauen. Ich habe das ganz deutlich beobachtet. Ja. Wir haben auch eine Tinktur da, eine Frauentinktur, die speziell die Wechselbeschwerden, wo auch viel Salbei drin ist. Aber ich habe auch gesehen, dass die Leute auf dieses Mazerat, dieses Gemma-Mazerat des Apfelbaums ganz hervorragend ansprechen.
Also und hast du es erlebt oder gehört?
Das habe
oder
ich gehört.
Von Damen, die das genommen haben und gesagt haben, du,
das
mir geht's echt besser.
Dass ich Rückmeldungen bekomme, hat das geholfen. Ja. Und ich kann sagen, wirklich, da gibt es ganz, ganz viel. Das tut mir wahnsinnig gut. Also ich trinke vielleicht ein bisschen Salbei-Tee dazu. Betrachte diese Wechselbeschwerden nicht als Krankheit, sondern als neuen Zeitpunkt, der da gekommen ist, der eigentlich für Energie spricht. Das sind die Hitze. Diese Hitze spricht eigentlich für Energie. Je positiver man das, es ist schwer zu sagen, als man betrachtet das positiv, aber es ist keine Krankheit, sondern es ist etwas, der Körper geht in eine Seite, geht in die, man sagt, der Körper geht jetzt auf die Sonnenseite hin, die Frau hat jetzt noch viele, viele Möglichkeiten, kreativ, aktiv, erlebnisreich zu sein. Und wenn sie sagt, diese Energie auch anwendet und die sich dieser Energie bewusst ist, dann werden diese Beschwerden kleiner. Erträglich. Und etwas erträglich machen ist schon der erste Schritt.
Absolut. Wir unterhalten uns in der nächsten Stunde weiter. Wir haben noch einige spannende Pflanzen. Ja, wie gesagt, viele davon haben wir vielleicht im Garten oder zumindest in unmittelbarer Nähe erreichbar. Zum Beispiel ein Hasel, eine Heckenrose und was da die Chemotherapie für uns tun kann. Darüber sprechen wir weiter nach 11. Bis hierhin, vielen Dank, lieber Sepp.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind, wir haben ein spannendes Thema heute. Josef Wildanger aus der Lechmed-Heilpflanzenschule im Lechtal ist heute zu uns gekommen und wir sprechen über Chemotherapie, also das, was die Knospen an den Bäumen Gutes für uns tun können. Gleich stellen wir noch ein paar andere vor. Über den Apfel haben wir gerade vor den 11 Uhr Nachrichten gesprochen. Jetzt schauen wir uns mal noch zum Beispiel die Haselnuss an oder die Heckenrose oder die schwarze Johannisbeere. Sepp, du hast uns vor 11 erzählt, was in der Apfelknospe alles für gute Wirkstoffe stecken, dass das zum Beispiel gerade bei Hitzewallungen sehr gut hilft. Schauen wir uns mal ein, zwei andere Pflanzen an, die viele von uns auch einfach im Garten haben. Zum Beispiel die schwarze Johannisbeere.
Die schwarze Johannisbeere, Bettina, ist eine Vielseite. Die nennt man sozusagen als Grund-Chemomazerat. Schwarze Johannisbeere kannst du überall auch mit anderen mischen, weil die schwarze Johannisbeere ein ganz breites Spektrum hat. Bei ganz vielen Allergien zum Beispiel wirkt die schwarze Johannisbeere, die Knospe der schwarzen Johannisbeere, ganz erleichternd. Also wenn man bestimmte allergische Leiden hat, dann hat die schwarze Johannisbeere eine Milderung. Also bei Allergien wird sie eingesetzt, wird auch bei Asthma eingesetzt. Alles, was mit der Lunge auch zu tun hat, Bronchitis, Nebenhöhlenentzündungen, da haben sich die schwarze Johannisbeere einerseits als Grundmazerat für Immunstimulation als Grundmazerat, um die ganzen Aktivierung der Zellteilung im Immunsystem vorwärts zu bringen und vor allem allergische Reaktionen kann man mit dem Mazerat der Johannisbeere ganz gut behandeln. Asthma auch, wie ich gesagt habe.
Bronchitis. Gerade Erkältungskrankheiten.
Ist die schwarze Johannisbeere eine ganz hervorragende. Das Interessante ist, dass man diese Mazerate auch mischen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfelbaum mit der Himbeere mischt, die Himbeere und Apfelbaum, beides hat, ist für Frauen etwas ganz Geeignetes. Bei Frauenleiden, bei allem Menstruationsbeschwerden auch. Alles, was mit dem Hormonaushalt der Frau zu tun hat, sind zum Beispiel Mischungen von Apfelbaum oder Himbeere oder abwechselnd das unter die Zunge zu sprühen. Ganz hervorragend. Da haben Frauen wirklich berichtet, ihnen hat das ganz, ganz gut geholfen. Ganz interessant, auch sogar ein Kinderwunsch. Bei Kinderwunsch wird das angewandt, ob es dann wirklich hilft. Aber ich habe einen Fall einmal gehabt, wo bei einer Frau das wirklich gelungen ist. Und das war eine große Freude, ob es das dann wirklich das. Aber sie hat das wirklich auch
vielleicht
gemacht.
Vielleicht hat auch die Psyche ein bisschen mitgeholfen.
Und das hat die Psyche ein bisschen mitgeholfen. Das war wirklich etwas Tolles.
Gibt es auch eine Männerknospe?
Männerknospe ist eigentlich Ahorn. Ahorn ist das Symbolische, das für die männliche, für die Manneskraft auch, sagt man. Aber vor allem ist die Ahorn für die Entgiftung. Also für Entgiftung des Körpers ist die Ahorn eine ganz starke Knospe dazu. Eine ganz interessante möchte ich vielleicht noch erzählen, das wäre die Legföhre. Wenn ich wenn ich eine Skitour mache und es auf 2000, 2300 Meter Seehöhe hinaufkomme, dann gehe ich immer zu den Legföhren hin. Die Latschen, sagt man wahrscheinlich auch. Diese Legföhren. Und diese Legföhrenknospen, also ganz droben diese braunen Knospen, also die haben wirklich, was mich wirklich persönlich fasziniert. Aus diesen Legföhren machen wir ein Mazerat und bei Arthrose und bei Rheuma, dass Leute, die Kniearthrosen haben, die Hüftarthrosen haben, dass sie, wenn sie das regelmäßig angewandt haben, ganz deutlich mir auch gesagt haben, sie verspüren einfach eine Erleichterung, vor allem diese Anlaufschwierigkeiten. Wenn man ein bisschen Hüftarthrose, ich habe selber ein bisschen eine Hüftarthrose, es ist das Anlaufen,
das Anlaufen,
bis man mal richtig
im
Schwung ist, dann geht's. Das ist wirklich ein wunderbares Mittel, warum jetzt gerade diese Legföhre, die vielleicht, ich weiß nicht, die Signaturenlehre, die davon ausgeht, wie eine Pflanze ausschaut, dass zum Beispiel alle gelb blühenden Pflanzen für die Leber, für die Galle, so sagt die Signaturenlehre. Oder der Ackerschachtelhalm hat ähnliche Strukturen wie die Wirbelsäule, ist natürlich auch viel Kieselsäure drin, ist für die Knochen gut. Das ist die Signaturenlehre. Die ist vielleicht jetzt, das muss man einfach da mal über sich auch so ergehen lassen. Die Signaturenlehre würde sagen, diese Legföhren über die Lawinen gehen können, ja, die sich so biegsam über, ja, den Schneestich ständig bücken, haben mit Gelenken, aber das ist jetzt nur, was die Signaturenlehre sagen würde. Aber es sind wirklich Stoffe,
das ist so ein bisschen esoterisch.
Wo Leute sagen, das ist etwas, die Legföhre hat etwas Besonderes. Wenn man die dann also aus 2000, 2500 Meter herunterholt, diese Knospen haben eine Kraft, wenn man sich vorstellt, was da tagtäglich abgeht. Welche Durchschnittstemperatur auf 2000 Meter Seehöhe ist, dann kann man sich vorstellen, was diese Knospen beinhalten müssen, um rechtzeitig da zu sein, um zu überwintern. Und wenn man dann schaut, wo Gämsen, Steinböcke, wo bei uns in unserer Nähe die Rehe, wo sie die Knospen herunterholen, wie gezielt die Knospen von den Bäumen herunterholen.
Ja, die sind ja nicht blöd, die Rehe.
Das ist nicht nur Nahrung, das ist Medizin. Ja, das wissen die, ja. Das ist Medizin und das brauchen die.
Ja.
Die Esche, die mit den schwarzen Knospen, die kennen doch alle. Leider haben wir ein großes Eschensterben bei uns. Also die Eschensterben der Reihe nach ab. Ich finde selten mal eine Esche, wo man nicht diese Anzeichen sieht, dass sie nicht irgendwo schon geschädigt ist. Diese schwarzen Knospen von der Esche, die jeder kennt, bei Cholesterin, bei überhöhtem Cholesterin, die ist so cholesterinregulierend, bei Gicht und auch bei Gelenksentzündungen, die helfen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wunderbares.
Schwarzer Holunder?
Genau, also der Schwarze Holunder, da muss man etwas dazu. Schwarze Holunder ist ja sowieso, Holunder ist ja eine fast heilige Pflanze. Das hat man uns auch immer gesagt, der Schwarze Holunder. Wenn ich manchmal mit den Schülern eine Exkursion mache, die Volksschule von Steg fragt mir so jedes Jahr einmal, würdest du nicht mit den Schülern da hinausgehen? Und dann gehe ich natürlich mit ihnen hinaus, tue immer etwas Tolles vorbereiten. Und dann, wenn man so bei einem so Holunderstrauch vorbeikommen, auch bei Seminarteilnehmern mache ich das, dann mache ich eine Verneigung. Dann schauen sie immer so, was macht denn der? Eine Verneigung.
Vor dem Busch.
Dann erzähle ich Ihnen das, welche die ganz ein bisschen etwas über die Mythologie des Holunderbaums, dass man den Strauch ist, dass man den früher immer beim Haus gepflanzt hat, allein sein Aroma, sein Duft ist so gesund, hat vor Dieben geschützt, hat vor Krankheiten, das ist ein ganz heiliger, mystischer Baum, der Holunderstrauch, weil er natürlich auch gesundheitlich eine ganz große Bedeutung hat. Dann erzähle ich Ihnen das und dann freut mich dann immer so, wenn ich dann weitergehe und sage, ihr wart mal aber auch zu den Schülern, eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Strauch sollten wir schon haben. Und wenn wir dann weitergehen und ich sehe dann die Schüler, wie sie so teils so gläubig und halbgläubig vorbeigehen mit dem Kopf leicht nicken, das ist wirklich etwas Schönes. Das ist Holunder. Holunder hat bei zu den Gift und bei Nervenleiden, bei Reizleid, für das ganze Reizleitungssystem und auch bei allergischen Reaktionen ist Holunder eine ganz wunderbare Pflanze. Und erzählt eine ganz kleine Geschichte. Meine Mutter hat mir erzählt von ihr, die Schulkollegin, ihre Schulfreundin, hat ein Ekzem am Gesicht droben gehabt und das ist ganz nahe dem Auge hingewachsen und man hat schon ganz, ganz große Bedenken gehabt, dass das ins Auge hineinkommt. Ja. Und dann ist man zu einem Mann hingegangen, der öfter schon in der Gemeinde Warzen und solche Dinge
also
vertrieben hat.
Gesund, Peter.
Und der ist dann hergegangen, hat sich bei Vollmond herbestellt. Ich erzähle das nur so, weil es für mich auch etwas Interessantes ist. Ob man das jetzt glauben kann oder was geholfen
hat, spielt
für
mich keine Rolle. Wer recht hat,
oder?
So ist.
Und dann hat er ein Stück von diesem Ekzem genommen, hat es in Wachs eingehüllt und hat es zum Holunderstrauch hingenommen, hat ein Loch hineingebohrt und hat dieses Wachs mit diesem Ekzemstück in den Holunderstrauch, in dieses Loch hineingesteckt, ein Wachs draufgetan. Und meine Mutter hat einfach bestätigt, nach 14 Tagen ist dieses Ekzem nahezu gänzlich verschwunden. Und der Strauch, also der Zweig vom Holunderstrauch, hat Blätter heruntergegangen, ist eingegangen von dort. Egal, was jetzt, ob vielleicht das Johannesel schuld oder geholfen hat, das man vorher hinaufgegeben hat, oder das. Es fasziniert mich, dass man durch ein Quäntchen dessen vielleicht auch noch glauben kann und sagen, es gibt etwas. So wie wir lange nicht gewusst haben, dass es zählende, rechnende Bäume gibt, so gibt es vielleicht auch irgendetwas, was auf unsere Gesundheit noch wirken kann.
Absolut. Wenn ich mir so die Liste der Pflanzen anschaue in deiner Broschüre, dann fällt mir eigentlich auf, lieber Sepp, das sind eigentlich lauter Pflanzen, die sind nicht kompliziert, die sind um uns rum. Die sehen wir, die haben wir. Also da muss man nicht groß sagen, ich muss in den Wald gehen, um das zu suchen. Ich muss da und da hingehen, nur dort kann ich es finden. Sondern es ist eben die Erle, der Apfelbaum, die Hasel, Esche, schwarzer Holunder, Wacholder, Himbeere. Die Pflanzen um uns rum.
Ganz, ganz viele direkt in unserer Nähe, ja. Oft im Garten drinnen, das ja. Ist überhaupt nichts dabei. Es geht nur darum, dass ich mir mal traue. Das Problem wird bei manchen sein, dass manche einen Ahornbaum im Winter nicht kennen, weil er seine Blätter nicht drum hat. Aber den müssen wir halt im Sommer einmal anschauen und dann merke ich mir den Baum und dann gehe ich wieder hin. Oder ich mache mal einen Kurs und sage, dann zeigt man das Ganze und dann ist das Ganze relativ, man braucht ja nicht viel. Und vor allem sind diese Gemma Mazerate so vielseitig. Es ist nicht nur eines, sondern ganz, ganz vielseitig. Ich sage ein ganz interessantes Beispiel, das ich jetzt da gar nicht aufgeführt habe, aber ich kenne zum Beispiel, das kenne ich noch von meiner Urgroßmutter her, die das sicher nicht gewusst hat, was die Kräfte drinnen sind. Aber wenn man die quendelblättrige Weide, das ist jetzt für mich etwas, wenn ich auf den Berg hinaufgehe, die wächst bis fast 3000 Meter auf, also 2500, 600 Meter Seehöhe, im so Steingeröll durch, sieht man plötzlich so weiße Fäden, so grüne kleine, das ist die kleinste Weide, der kleinste Baum, den es überhaupt gibt. Der ist 1 bis 2 Zentimeter hoch. Höher ist dieser Baum nicht, weil er ja fast auf 3000 Meter und muss natürlich in diesen unwirklichen Bedingungen zwischen Schottersteinen drinnen
wechseln. Eine Weide.
Das ist der kleinste Baum, den es überhaupt bei uns gibt, mit 1-2 Zentimeter. Und der bildet solche Samenfäden aus. Das sind so weiße Fäden. Wenn man da, du wirst es sicher mal sehen, wenn man eine Bergtour macht, weit oben, so circa 2500 Meter, sieht man plötzlich im Geröll, im Schotter drin, also weiße Fäden drin. Das ist die quendelblättrige Weide. Die quendelblättrige Weide, wie alle Weiden, haben ungeheuer viel Salicin. Dieses Salicin ist das, was zu Salicyl im Magen drinnen wird und bei verschiedenen Krankheiten, wie Aspirin und so weiter, hat man sie in konzentrierter Form synthetisch hergestellt. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Interessantes, etwas sehr, sehr Heilendes, auch bei Fieber, bei Grippe, bei Erkältungskrankheiten, sehr antibakteriell auch. Diese ist ja ganz, ganz intensiv antibakteriell. Und wenn man diese Samenfäden hat man früher, ohne es eigentlich zu wissen, bei offenen Beinen aufgelegt. Das hat jetzt sehr viel mit Gemmo zu tun. Diese Samenfäden haben dieses ganz konzentrierte Salicin und Stoffe drin, die einfach diese offenen Beine geheilt haben. Meine Urgroßmutter hat so mit offenen Beinen zu leiden gehabt. Und die haben sich diese Samenfäden haben sie befeuchtet in einem Tuch und aufgelegt und sie hat sich nur somit können diese offenen Beine zuhalten und so halten, dass sie gut über die Runden gekommen ist.
Müsste man mal den Wundpflegerinnen sagen, die es gibt, gell?
Das hat mich sehr, sehr gut. Die quendelblättrige Weide, eigentlich wirklich ein Wunder. Aber sie haben sich damit früher, wirklich solche Sachen gehabt, die man heute allmählich erklären kann und sagen kann, das ist etwas Wunderbares. Und kannst du dir vorstellen, wenn du da hinaufgehst, ich sage, wenn ich auf einen Berg hinaufgehe mit meinem Kollegen oder mit der Frau, wenn wir uns irgendwo bewegen, meine Augen sehen natürlich das sofort und ich finde, für mich ist der Gipfel nie eine Mühe, weil ich vorher schon so viel immer gesehen habe.
Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Und dann plötzlich steht man vor dem Gipfelkreuz drum und hat so viel gesehen und kann den Leuten das auch zeigen und sagen, siehst du, das ist jetzt die quendelblättrige Weide.
Es wird vielleicht nicht jeder eine quendelblättrige Weide erkennen, finden oder auf den Berg gehen, aber eigentlich eine Eberesche hat man auch vor der Haustür.
Ja, richtig. Ebereschen gibt es genügend. Und da bringe ich nur einen heilenden Punkt heraus bei der Eberesche. Sie ist ja stärkt die Venen. Sie ist allgemein für die Beine, also die stärkt die Venen. Bei Venenentzündungen wird sie eingesetzt, fördert die Durchblutung. Ist ein altes Hausmittel auch bei den Krampfadern, schweren Beinen, auch Hämorrhoiden, weil sie adstringierend zusammenziehend wirkt. Die als Sitzbad, auch als Tinktur, als Umschlag auch. Aber auch bei Tinnitus. Und interessanterweise, da habe ich auch eine Frau aus Oberösterreich geworden, mal ist den Lechweg heraufgegangen. Auch eine ganz interessante Geschichte. Die hat ein großes Problem, hat ganz starken Tinnitus gehabt. Und sie hat wirklich dieses Geräusch, das kann wirklich. Ja. Ich habe auf dem linken Ohr auch einen Begleiter drin. Ich nenne ihn einen Begleiter, der ganz still sein kann, dass ich mich wundere, ich höre gar nichts.
Und auf einmal ist er wieder da.
Ich bezeichne ihn als Begleiter, der mich ein bisschen ermahnt und sagt, du ein bisschen langsamer oder pass auf ein bisschen auf dich, er tut mir ein bisschen ermahnen und somit kann ich mit ihm eigentlich ganz gut leben. Und diese Eberesche hat auch ein bisschen oh, hilf bei Tinnitus. Und die hat mir das auch erzählt und ist dann bei mir eingekehrt. Sie ist nämlich den Lechweg gegangen, das ist ja ein wunderbarer Weg. Der Lechweg ist ja bekannt, da laufen ja Leute vom Lech, von der Roten Wand da bis nach dem Lechfall. Und interessanterweise, und sie hat sich das vorgenommen, diesen Lechweg in gegensätzter Richtung zu machen. Also sie ist immer gegen den Lech gegangen, also nicht in Flussrichtung, sondern entgegen diese Flussrichtung und hat auf jeder Brücke einen Stein oder ein Holz, ein Lechholz genommen, hat etwas hinaufgeschrieben. Ich habe Heilpflanzen gesammelt und sehe sie bei der Brücke draußen, wie sie so etwas nimmt und in den Lech hineinwirft. Und dann habe ich mir gedacht, was hat jetzt die Frau da getan? Dann bin ich mit ihr zu reden gekommen und sie hat gesehen, dass ich Heilpflanzen sammle. Und dann hat sie gesagt, sie hat die. Dann sind wir drauf gekommen. Und sie hat auf jeder dieser Brücke hinaufgeschrieben, etwas, was sie loswerden möchte. Alles, was sie in ihrem Leben hat, sie gesagt, was sie, dass sie unter anderem hat sie mir erzählt, sie wohnt noch zu Hause, sie möchte endlich weg und kommt nicht weg. Hat so viele, viele größere und kleinere Beschwerden. Hat bei jeder Brücke etwas aufgeschrieben und ins hat es Richtung geworfen, Donau, Richtung Schwarzes Meer geschickt.
Und runterschwimmen lassen.
Und runterschwimmen lassen. Ja. Und ich habe sie dann auch mitgenommen. Habe dann auch so ein Tinnitus, also gegen Tinnitus, also Ebresche Mazerat mitgenommen. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Und sie hat mir dann später einmal berichtet, dass es ihr viel, viel, viel besser geht. Muss jetzt nicht diese Tinnitus-Geschichte da sein von dieser Eberesche her, aber allein schon auch dieses Aufräumen, dieses einmal loslassen können von verschiedenen Dingen, bewusst auch wegschicken können, hat ihr ungeheuer gut getan. Und das möchte ich auch jedem empfehlen. Diese Sachen, diese phytotherapeutischen Sachen helfen. Ich sage, es braucht aber immer auch eine Sichtweise dazu, wie gehe ich damit um, im Sinne von, wenn ich zum Beispiel etwas verspüre, irgendetwas habe, was kann ich dafür mich tun? Warum? Höre ich ein bisschen in mich hinein, dass ich sagen kann, kann ich da auch etwas für mich tun? Was ist meines? Wie oft lache ich? Wie geht es mir? Wie geht es mir innerlich? Bin ich, habe ich diese Erlebnisse, habe ich viele dieser Erlebnisse, die ich angesprochen habe, habe ich Dinge, die mich erfüllen, die kreativ sind, die das sind, was ich persönlich bin. Und wenn ich dann diese Dinge einnehme und bewusst zu mir nehme, ist ein Heilerfolg, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Und wenn alles das nicht nützt, habe ich vielleicht nicht die Kraft, mit Krankheiten zu leben. Habe ich auch noch die Kraft, Dinge erträglich zu machen.
Die Chemotherapie war heute unser Thema. Du hast uns erklärt, was diese Knospen tatsächlich bewirken können, wie man mit ihnen umgeht, wie man da ein Mazerat draus macht. Und das alles kann man natürlich auch bei Kursen in eurer Lechmed-Heilpflanzenschule im Lechtal lernen. Ich würde noch ein bisschen gerne über diese spezielle Zeit mit dir ratschen, in der wir uns ja befinden, diese Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit. Wie läuft denn das ab bei euch? Im Lechtal. Gibt es da irgendwas in Anführungszeichen, bitte zu verstehen, was besonders oder im Prinzip auch, wie wir es kennen, dass man einen Niklaus hat, dass man adventlich und weihnachtlich dekoriert? Erzähl ein bisschen von eurer Lechtaler Vorweihnachtszeit.
Bettina, ich muss dir sagen, diese Zeit, ich sage es jetzt ganz typisch, wir sind auch ein bisschen touristische Gemeinde natürlich.
Ja,
wir sind touristisch, Lechtal lebt vom Tourismus, ja. Das muss man einfach sagen. Und diese Zeit ist im Lechtal die tote Zeit, sagt man. Die Touristiker sagen die tote Zeit.
Weil nichts los,
ist.
Schön,
ist
oder?
Die tote Zeit, ja. Die tote Zeit. Und es spricht schon ein bisschen für sich, die tote Zeit. Mhm. Ich verstehe natürlich. Man ist die ganze Zeit im Stress, ist immer für andere Leute da. Man ist immer verdachtet und plötzlich ist nichts mehr los. Was machen unsere Leute in der toten Zeit? Sie nehmen eine Auszeit, um später wieder in die Eiszeit des Alltages dann zurückzukommen, fliegen irgendwo hin.
An Weihnachten geht es ja wieder los.
Geht es ja wieder los, oder? Ja. Und es wäre jetzt, und es ist ja so wichtig, wir haben jetzt kürzlich eben so eine Adventfeier, Steger Advent gehabt, wo ich wirklich auch gesehen habe, einfach. Und das wäre so schön, diesen einfachen Advent, diese Christbäume drinnen, ein bisschen Glühwein dazu, das gehört auch dazu, aber vor allem die Kindergartenkinder haben gesungen, die Volksschüler haben gesungen, die Leute sind zusammengekommen. Es ist weniger um das Geschäft gegangen, es ist das Zusammenkommen. Und das wäre ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, weil diese Krampusgans-Geschichten, die in Tirol ja ungeheuer
Aufstreben
gehabt
Tirol,
haben, bei denen, das ist nicht mehr,
ist fast
da muss man wirklich
viel
sagen, da sind dann 800, 900 Krampusse beisammen, sie organisieren sich damit, ja, überall viel los ist, fängt man im November schon an, Krampusläufe zu machen, es braucht ein Heer von Securities, um das Ganze im Griff zu halten, das ist nicht mehr. Auch bei uns muss ich sagen, der Nikolaus, der Krampus, da muss man da muss man sich ein bisschen zurückbesinnen auf das Wahre. Was soll das wirklich bedeuten? Was machen wir damit?
Ja.
Es darf nicht nur ein Spektakel sein mit einem Feuer und ein paar Betrunkene drumher und ein paar aggressive Krampusse. Mhm. Das muss ein bisschen rückbesinnt werden. Das ist auch bei uns, wo ich sage, da müsste man ein bisschen schauen.
Das ist aber schwer.
Das ist schwer. Das ist schwer. Diese Zeit, diese Zeit ein bisschen zurückholen wird man die Zeit nicht können. Aber man muss in dieser Zeit eben auch Weihnachten, muss man auch in dieser Zeit leben können. Und da braucht es eben ein bisschen Ruhe, ein bisschen sich selbst auszuhalten. Und das ist ja das Schwierige heute, sich selbst auszuhalten. Ein bisschen auch da zu sitzen, ein bisschen etwas zu reden, gemeinsam zu sprechen, einfach einmal ruhig zu sein. Es ist viel, viel schwerer, nichts zu tun, als viel zu tun.
Oh ja, absolut. Sind wir ja auch gar nicht mehr gewöhnt zum Teil, weil wir ja dauernd in Bewegung sind.
Und das spricht, eben, das spricht eben in der heutigen Zeit für uns. Wir müssen ein bisschen aufpassen, auch touristisch ein bisschen aufpassen, dass wir auch uns für uns diese Zeit nehmen. Wenn ich so viele Täler in Tirol auch kenne, die überlaufen sind, wo es eine Umfahrung um die andere braucht, weil die Leute den Verkehr einfach nicht mehr schlucken, die Leute haben von dieser Zeit nichts. Die haben eigentlich von dieser Zeit nichts. Das ist die tote Zeit, wo sie eher in eine Situation hineinstürzen. Es ist nichts mehr los. Es beginnt zu kribbeln und sind manche heilfroh, wenn es dann wieder beginnt, um wieder in dieses Fahrwasser hineinzukommen. Mhm. Das muss man auch lernen. Nichts zu tun und bei sich zu sein und mit der Familie, das muss man auch lernen. Das muss man wieder lernen. Das war früher selbstverständlich. Das muss man wieder lernen, aus diesen Klauen herauszukommen.
Ja. Wie läuft es denn bei euch in der Familie ab? Also habt ihr die Möglichkeit, neben eurem Geschäft, was ja auch wichtig ist, zu sagen, ja, da dreht man schon ein bisschen kürzer, bei uns geht es dann vielleicht
wir
im Frühling wieder mehr los.
Wir haben es natürlich ganz ideal, was ich einfach sagen muss, wir haben kein Geschäft, wir haben keine Geschäftszeiten im Sinne von, es muss niemand da sein, die Leute kennen uns alle, die rufen an, ich brauche etwas, nehmt es. Das ist natürlich ideal, weil wir nicht davon eher für diese Geschichte leben auch. Der Sohn ist auch Lehrer, wir haben alle unseren Beruf, wir haben alle unser Ein- und Auskommen, aber das ist ein etwas Erfüllendes, etwas Angenehmes dabei, wenn ich natürlich auch etwas verdiene dabei, wenn ich heute ein Seminar mache bei denen, das ist etwas Erfüllendes, dass es da etwas gibt, das gehört dazu. Aber das Schöne ist, mit den Leuten darüber zu reden und das Gefühl zu haben, sie haben etwas mitgenommen. Und wenn wir Weihnachten, wir können das, ein bisschen dieses Räuchern auch noch machen, weil wir selber diese Wurzeln da dazu und durchs Haus mal durchgehen
das
und das
schon,
Ganze
gell?
Zu räuchern, das ist etwas Interessantes. Rauch hat nämlich etwas Intensives, etwas Besonderes. Und ich kann das sagen, zum Beispiel, wenn ich eine ganz starke im Hals, einmal ganz selten etwas, aber dass ich einmal wirklich fast mit der Stimme Schwierigkeiten habe, ich bin einfach heiser, mache ich zum Beispiel mit Meisterwurz einen ganz leichten Rauch und inhaliere ein bisschen Meisterwurzrauch, ganz wenig. Ich rauche nicht und ich kann dir sagen, das ist etwas ungeheuer Heilsames.
Was nehmt ihr zum Räuchern?
Wir nehmen zum Beispiel Meisterwurz, wir nehmen alle diese Sachen, Salbei, Meisterwurz, Engelwurz, alle die Sachen, die wir zu Hause haben, geben wir in diese Pfanne hinein, da geben wir diese Kohle hinein und dann räuchern wir das Haus durch.
Wann?
Das riecht ganz gut. Da gibt es ganz, also zu Weihnachten, also wir machen das im Silvester, das normal um diese Zeit.
Man macht es in der Zeit, aber da hat ja jeder, glaube ich, auch so seine.
In der Zeit, jeder seine eigene. Mhm. Wir machen das normal im ersten Advent schon, dass man im ersten Advent, wo der Advent die Weihnachtszeit losgeht und dann so also kann man das jede Woche, wenn man Kerzen anzündet, einmal machen oder dann im Silvester dann auch, dass man das ein bisschen rituell, dieses Ritual ein bisschen macht. Das hat etwas, das hat etwas in sich. Das braucht es auch. Diese Zeit braucht es auch und dass ein bisschen Frieden auch im Haus drinnen ist, dass man das Ganze auch ein bisschen erleben kann. Und wir haben da wirklich, da muss man im Lechtal da sagen, wir sind Gott sei Dank noch ein bisschen nicht in dieser Stufe, wie viele andere Gemeinden oder viele andere Täler schon sind. Und wir hätten noch ein großes Potenzial, dann rechtzeitig eine Weiche einzustellen und zu sagen, wir gehen diesen Weg, der auch für unsere Gäste und für uns ist. Wir stehen an erster Stelle.
Ja.
Wir stehen an erster Stelle und der Gast kann das auch mitnehmen, aber wir stehen an erster Stelle und unsere Kinder stehen an erster Stelle. Das wäre der Wesentliche, das wäre der nicht das immer mehr, das ist, ich würde sagen, besser schon, aber mehr, das führt letztendlich. Ich bin so heilfroh, dass bei uns die Straße von Lech nach Wart gesperrt ist, den ganzen Winter.
Ja.
Wart-Lech ist zu aus Lawinen. Was glaubst du, was wir für einen Verkehr hätten, wenn das offen wäre? Das wäre, der ganze Arlberg würde mautfrei bei uns durchfahren. Allein das würden wir sehen. Heuer, wie mal der Arlbergtunnel und die Arlbergstraße, da haben wir erst einmal richtig gesehen, was da Verkehr durchgeht. Wir sind ein Tal, wir sind ein Dorf, da ist die ganze Nacht nichts los, da fährt ja fast kaum ein Auto. Diese Ruhe, diese Herrlichkeit. Wenn wir das alles nicht hätten, muss man sagen, das wäre ja ein ganz großer Verlust da.
Wie schaut es bei euch mit der Dekoration aus? Ich finde es schon schön, wenn wo Lichter sind, aber mitunter ist man mancherorts auch ein bisschen zu viel schon. Man denkt, oh,
da ist bei uns noch relativ wenig. Sind die Christbäume stehen da auf dem Gemeindeplatz, stehen Christbäume da, auf den Straßenlampen sind so Sterne drauf. Und dann ist eigentlich jeder für sich selbst, haben die Leute selbst im Garten mal irgendetwas. Aber das ist nicht besonders viel.
Ist nicht so, da stehen nicht überall die Rentiere
rum. Wir sind eher früh. Wir im Haus, meine Frau, wir schauen, dass wir relativ früh, also wenn einmal Advent ist, sind wir schon sehr weihnachtlich. Da habe ich schon bald gerne den Christbaum dann drinnen stehen. Das ist einfach die Weihnachtszeit, die da ist. Und dann ist das Ganze ganz wieder weg. Ich möchte es wirklich auskosten, diesen Duft auch im Haus zu haben. Das ist einfach die Weihnachtszeit. Ich glaube, das muss man selber verspüren. So etwas kann man nicht verordnen. Das müssen die Kinder auch mitbekommen. Das muss man leben. Und wenn man das nicht lebt, hilft das alles zusammen nicht.
Gibt es so traditionelle Geschichten, wie es an Weihnachten muss immer das gegessen werden oder das Plätzle muss immer gebacken werden.
Ja, es gibt also mit Kekse backen haben wir uns eher ein bisschen zurückgeschränkt, hat sich die Frau eher ein bisschen, die kann ganz hervorragend backen, aber sind wir eher ein bisschen zurück, weil einfach die Fülle einfach zu groß ist. Früher war das recht, wie ich aufgewachsen bin, die Mama hat ganz verschiedene Kekse und das war auch noch gut und das war auch, heute muss man eher ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel des Guten einfach hat, oder? Ja. Zu viel des Guten hat. Aber dieses Weihnachten, das ist bei uns auch, ist auch immer Weihnachtszeit, die beginnt schon mit dem Schnapsbrennen. Mhm. Wenn dann der Duft vom Enzian und vom Meisterwurz im Haus drin ist, dann ist Weihnachtszeit. Dann ist immer dieser Duft ist da, da beginnt die Weihnachtszeit. Da ist jetzt diese Zeit, es kommt diese schöne Zeit und da stellt man auch die Kerze auf und hat den Adventkranz da. Da ist einfach die Weihnachtszeit. Und dann ich erinnere mich auch noch an meinen Vater, wie der dann zum Waisenblasen gegangen ist. Ja. Das war für ihn einfach das Besondere an diesem Abend, das war für ihn auch immer etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben eine ganz musikalische Familie auch, die Enkelkinder sind auch sehr, sehr musikalisch und die spielen auch und das ist etwas Schönes.
Musiziert ihr da zusammen?
Also der Sohn ist auch ein guter Musikant und die Laura spielt mit und die Andi, die Pia kommt auch rein und das sind ganz gute Musikanten und das ist schön, wenn die dann etwas spielen.
Seid ihr mit dem Brennen schon durch?
Nein, wir sind im Brennen nicht durch, das dauert noch ein bisschen. Wie Weihnachten, das wird Weihnachten. So bis zum Heiligen Abend hin wird gebrannt.
Ach, doch so lange.
So bis zum Heiligen Abend hin wird er so gebrannt.
Das ist die Winterarbeit sozusagen.
Das ist jetzt die letzte Arbeit da und dann kommt die schöne Weihnachtszeit und nach Weihnachten geht die Gemotherapie los. Geht man dann Knospen holen und dann das Seminar und dann kommt allmählich der Frühling, dann kommen diese Pflanzen, dann weiter, dann kommt die Wurzelzeit im Herbst. Und dann kommt wieder die Brennzeit.
Also man kann schon sagen, die Natur gibt die Taktung wirklich vor.
Die gibt die Natur. Und das wäre das bisschen mit der Natur leben. Im Takt der Natur, das wäre das Ideale und das ist das Schöne. Mhm. Weil man da immer, man hat immer mit offenen Augen, man erlebt immer etwas. Und das ist das Schöne. Das empfehle ich so vielen Leuten, dass sie ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur durchgehen und diese stille Zeit, nicht die tote Zeit, die stille Zeit erleben und zu schauen, was alles da, was sich da, wenn man so durch ein verschneites Feld auch geht, die Spuren, alles, was man sieht und dass da ein Vogel und dort irgendetwas sich bewegt und alles so still ist, das ist die schöne Zeit. Nicht die tote Zeit.
Ja, man muss ja mal überlegen, also wenn wir an unsere Kindheit auch zurückdenken, da waren wir ja noch nicht so geflutet mit allerlei Reizen und Begebenheiten. Und das ist doch der Zauber, den wir alle eigentlich in unserer Erinnerung, in unserem Herzen mit Weihnachten verbinden. Ja. Eher weniger das, was vielerorts leider jetzt um uns herum stattfindet, sondern vielleicht das, was früher mal war. Und das war ein bisschen stiller alles.
Stiller. Und das Stille. Und diese Stille auch zu suchen und diese Stille auch erleben und genießen zu können. Stille bedeutet bei uns vielfach Unruhe. Heutzutage ist Stille Unruhe. Da rührt sich nichts, da ist nichts. Und das können manche fast nicht mehr ertragen, diese Stille, weil sie immer etwas brauchen, weil sie gewohnt sind, von außen vertaktet geführt zu werden. Sie werden vor sich hergetrieben und brauchen, sind nicht mehr bei sich. Und dieses Bei-sich-Sein ist das ganz, ganz, ganz wenig. Wie ein Kind, das am Boden drunten spielt, das mit den Steinen da spielt, das vergisst die ganze Welt drumher. ganz bei sich zu sein, das ist die schöne Zeit. Ich sage ihm, das ist eigentlich diese Engstelle in der Sanduhr bedienen. Und darum sage ich immer meinen Seminarteilnehmern, kauft euch eine Sanduhr.
Ja.
Das untere Teil, die Vergangenheit, das ist alles schon weg. Das kommt mal ein bisschen herauf, aber es ist weg. Oben die Zukunft. Wir wissen nicht mehr, wie viel da drinnen ist. Das wissen wir. Und wir arbeiten so viel gedanklich für diese Zukunft und wissen eigentlich gar nicht, was da herunterkommt. Und die Engstelle, das ist unser Leben. Das ist das Jetzt. Und wir vergessen, dieses Jetzt zu leben. Was empfinde ich jetzt? Jetzt rede ich mit dir. Ich habe ein angenehmes Gefühl. Das ist jetzt. Was dann herunterkommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir machen uns viel zu viel Sorgen um die Zukunft, die da herunterkommt. Man muss natürlich auch an die Zukunft denken.
Das ist schon klar, ja.
Aber dieses Jetzt leben zu können, das ist das Wesentliche. Was erlebe ich jetzt? Was empfinde ich? Das ist das Wesentliche. Und das vergessen die Leute. Die Vergangenheit, die Zukunft, ist alles gut und recht. Aber diese Engstelle, wenn ich da nicht aufpasse, dann versäume ich eigentlich das Leben. Dann habe ich in dieses Glas so viel hineingestopft und letztendlich nicht mehr das, was jetzt notwendig und für mich heilsam wäre.
Unser Sepp, wie immer ein kleiner Philosoph. Nicht nur ein kompetenter Gesprächspartner und Kräuterwissender, sondern er hat auch seine spezielle Sicht der Dinge. Und das finde ich auch schön, dass man sich das erlaubt, über solche Sachen wirklich nachzudenken und sie auch auszusprechen. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie noch eine, ja, ihr habt nur Arbeit mit der Brennerei, aber in eurem Sinne eine stille Vorweihnachtszeit und habt ihr einen Schnee an Weihnachten im Lechtal? Meistens schon, gell?
Wir hoffen es, ja.
Ihr hofft es.
Wir hoffen es. Mir hat bis jetzt der heilige Josef, ist der Tiroler Landespatron, er war Zimmermann und hat viele Zimmer schön gemacht und Gästezimmer. Jetzt vielleicht wird die Frau Holle noch einmal mit ins Boot genommen. Wir brauchen auch einen Schnee für diese Zeit.
Ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch bei uns. Alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, danke schön.